Verbrechen. Der Podcast.
Eine neue Podcast-Folge wartet nun auf alle True-Crime-Freunde. Willkommen zu Krone Verbrechen. Willkommen Martina Brevan von der Kronenzeitung.
Hallo, servus.
Ich bin Mischa Kronenfeld, Chefredakteur von Krone Hit, und heute beschäftigen wir uns mit einem besonders grauenvollen Verbrechen. Wir sind im September 2017. Ein erst 14-jähriges Mädchen geht in die Schule. Es ist die junge Bhakti aus Afghanistan und sie wird in der U-Bahn angesprochen von einem jungen Mann und wenig später ist Bhakti tot, niedergestochen mit 28 Messerstichen. Wie wir im Laufe dieses Gespräches erfahren werden, handelt es sich um einen unglaublichen Ehrenmord. Martina, erzähl uns einmal die Vorgeschichte zu diesem wirklich furchtbaren Tag.
Ich möchte zuerst einmal doch vielleicht mit der Tat beginnen, ja? Und kurz vorweg sagen, also die Bhakti hat zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu Hause gewohnt. Sie hat in einem Krisenzentrum gewohnt, ist alleine zur Schule gefahren. Das Ganze war in Wien Favoriten. Mhm. Sie wurde eben in einer U-Bahn-Station angesprochen. Das ist der Mann, von dem du zuerst gesprochen hast. Das war ihr Bruder. Mhm. 18 Jahre alt, Hikmatullah sein Name. Ich kann jetzt auch nur das sagen, was er nachher in Verhören gesagt hat, weil man ja nicht weiß, was da wirklich geschehen ist, welches Gespräch da wirklich stattgefunden hat. Er hat zu dem Mädchen gesagt, ja, also es soll wieder nach Hause kommen, zu seiner Familie, zu seinen Eltern. Sie hat Nein gesagt. Sie hätte ihn dann auch beleidigt und ihm mehr oder weniger gesagt, er hat ja gar nichts zu sagen. Während dieses Gesprächs, dann irgendwer, das sich dann schon auf der Straße abgefunden hat, sind die beiden dann irgendwie in einen Innenhof geraten, in der Buchsbaumgasse im 10. Bezirk. Angeblich behauptet er, hätte sie ihn gestoßen, worauf ihm in die Sucherringen durchgeknallt sind und er hat dann 28 Mal mit einem Messer auf sie eingestochen, mit einem Rambo-Messer. Das Mädchen war dann tot.
Er ist allerdings nicht geflüchtet, sondern hat sich sofort der Polizei gestellt.
Ja, hat sich der Polizei gestellt und hat dann gesagt, ja, also meine Schwester hat mich beleidigt, sie hat meine Ehre verletzt und darum war er quasi dazu berechtigt, sie umzubringen. Und er hat nicht nur gesagt, dass sie seine Ehre verletzt hat, durch diesen angeblichen Stoß, den ja niemand gesehen hat, sondern dass es wirklich gut ist, dass sie tot ist, weil sie hat die Ehre der ganzen Familie verletzt.
Unglaubliche Aussage, und es zeigt auch, in welchem Milieu und in welcher Atmosphäre die Bhakti offenbar gelebt hat. Kannst du ein bisschen erzählen, wie diese Familie nach Österreich kam eigentlich und was war der Grund dafür, dass der Hikmatullah offenbar keinen anderen Ausweg gefunden hat, als seine eigene Schwester zu töten?
Also die ganze Familie stammt aus Afghanistan. Der Vater ist schon im Jahr 2009 nach Österreich, also nach Wien ausgewandert und hat es dann geschafft, obwohl er hier eigentlich nie etwas gearbeitet hat, ja, also anfangs kurz einmal als Taxifahrer, dann als Tellerwäscher, aber er ist dann eigentlich krankgeschrieben worden, weil er eine psychische Erkrankung hat, Angstzustände, Panikattacken und so weiter, ja. Im Jahr 2013 ist es dann passiert, wurde dann die Familie von ihm nachgeholt. Man muss auch dazu sagen, also zu dem Zeitpunkt damals gab es noch weitere 5 Kinder, außer der Bhakti und dem Hikmatullah, also insgesamt mit 7 Kindern. Die haben dann hier eine Wohnung zugewiesen bekommen, auch in Wien Favoriten. Also ich habe dann mit dieser Familie nach dieser ganzen Tragödie ein Interview gemacht. Die leben halt in wirklich einer Parallelwelt. Also das ist halt so eine Wohnung in Favoriten, die halt eingerichtet ist, eigentlich so wie man sich eine Lehmhütte in Afghanistan vorstellt. Die Frau völlig entrechtet, auch die Mädchen völlig entrechtet. Wer etwas zu sprechen hat, schon sind eher, also selbst die kleinen Burschen, ja, was auch auffällig war, also die Mutter der Bhakti und der Hikmatullah hat kein Wort Deutsch gesprochen. Da gab es 2 älteste Schwestern, die wurden dann relativ rasch, nachdem die Familie schon nach Österreich gekommen ist, nach Pakistan verheiratet. Also das waren Zwangsheiraten, also die Mädchen wurden einfach dorthin gebracht und verheiratet, weil es haben die Kinder auch bei diesem Interview gedolmetscht. Die haben dann auch gesagt, ja, also man hat doch diese Schwester nie mehr wieder gesehen. Also das ist ein ganz eigenes Milieu und wirklich eine Parallelwelt, die wir uns eigentlich überhaupt nicht vorstellen können.
Also ein sehr patriarchal, islamisch-religiös geprägtes Milieu. Die Bhakti war aber offenbar ein Mensch, die sich dem entziehen wollte, die sich da emanzipieren wollte. Kannst du ein bisschen erzählen, wie sie das versucht hat und wie diese Versuche auch wieder gescheitert sind?
Die Bhakti hat sich hier eben sehr gut integriert, also wie sie eben 2013 nach Wien gekommen ist. Sie hat dann hier die Schule besucht, hat schnell Deutsch gelernt, hat auch schnell Freundinnen gefunden in der Schule und sie war in ihrem Umfeld sehr, sehr beliebt, hat natürlich auch angenommen, die Verhaltensweisen oder die Moral und die Wertvorstellungen einer westlichen Gesellschaft. Und es hat von Beginn an mit ihr immer mehr Probleme gegeben, also von der Familie aus, also von ihren Eltern aus, vor allem vom Vater aus, weil sie wollte ja auch zum Beispiel kein Kopftuch tragen. Wie sie dann doch dann in das Alter gekommen ist, wo sie schon mit Freundinnen zum Beispiel am Nachmittag ein Eis essen hätte gehen können. Das hat man alles überhaupt nicht akzeptiert von den Eltern. Also sie musste in die Schule gehen, aber danach sofort nach Hause, dann im Haushalt helfen, halt ihre Aufgaben machen. Aber sie durfte, obwohl sie jetzt in Österreich gelebt hat, durfte sie überhaupt nicht irgendwelche Regeln und Normen von hier annehmen, sondern eigentlich genauso weiterleben wie in diesem kleinen afghanischen Dorf, in dem sie eigentlich aufgewachsen ist, die ersten Jahre ihres Lebens.
Bhakti hat nun, ich glaube, übers Internet einen jungen Mann kennengelernt, auch einen Afghanen, mit dem sie sich dann auch getroffen hat.
Sie hat über Facebook unter einem falschen Namen, sogar unter einem Burschennamen, ohne Foto, war sie da drinnen, einfach auch um ein bisschen Kontakte zu knüpfen oder irgendwie mit wem chatten zu können, weil sie musste ja die ganze Zeit daheim sein. Mhm. Da hat sie einen jungen Mann, also der wirklich ein sehr anständiger junger Afghaner ist, mit dem ich auch ein langes Interview geführt habe, den hat sie dann eben kennengelernt. Das war dann eben so im Frühjahr 2017. Mhm. Also sie hat sich dann irgendwie ein bisschen von der Schule manchmal weggestohlen, haben sich die beiden dann getroffen. Also aus einem Kuss ist da nie etwas passiert. Also dem hat sie gesagt, sie ist 17. Er wollte eigentlich auch schon die ganze Zeit ihre Eltern kennenlernen, damit das Ganze irgendwie legalisiert wird oder so. Aber sie hat eine panische Angst davor gehabt, ihm den Eltern vorzustellen, weil die Eltern ja für sie auch schon einen Mann in Pakistan ausgesucht hatten, den sie hätte heiraten sollen. Also sie hat sich gedacht, da wird meine Lage daheim nur noch schlimmer. Es ist dann überhaupt gekommen, dass sie halt doch auch rebelliert hat gegen diese Pläne, dass sie auswandern soll und eine Zwangsheirat eingehen soll, woraufhin es auch wirklich offenkundig wirklich zu schweren körperlichen Übergriffen auf sie gekommen ist. Mhm. Also sie wurde von ihrem Vater schwer verprügelt und es soll auch der Hikmatullah, also ihr Bruder, ihr späterer Mörder, soll sie auch schwer verprügelt haben. Das war auch eben im Frühjahr, kurz nachdem sie diesen jungen Mann kennengelernt hatte. Also sie ist dann zu einem Treffen von ihm also vollkommen blau geschlagen gekommen und er hat ihr dann gesagt, ja, also er kennt da jemanden in Graz, der jemanden bei der Polizei kennt und sie könnte dort eine Anzeige machen, sozusagen in geschütztem Rahmen. Und das hat sie dann auch gemacht. Also sie ist dann nach Graz abgehauen, hat dort eine Anzeige gemacht. Dort hat sie eben gesagt, dass sie von ihrem Vater und von ihrem Bruder, von dem Hikmatullah, so sehr verprügelt wird. Die Wunden auf ihrem Körper haben ja auch wirklich dafür gesprochen, dass da Schreckliches passiert sein muss. Sie kam dann in ein Krisenzentrum. Allerdings haben es dann irgendwie die Eltern wieder geschafft, sich mit ihr zu versöhnen. Sie wurden dann wieder eingebunden in Gespräche mit ihr und sie kam dann wieder nach Hause, wo natürlich alles wieder von vorne begonnen hat. Und es war dann im September dann, ein paar Tage davor, wieder die Situation so dramatisch, dass sie wieder in ein Krisenzentrum freiwillig gegangen ist und dort dann geblieben ist, weil sie gesagt hat, sie kann zu ihren Eltern nicht mehr zurückgehen.
Nach Graz war es also somit das zweite Mal, dass sie so ein Krisenzentrum besucht hat. War das für sie, Martina, das Todesurteil?
Es dürfte sich davor schon natürlich, weil sonst wäre sie auch nicht zu dem Krisenzentrum gegangen, die Lage daheim sehr zugespitzt haben. Also es dürfte alles immer dramatischer geworden sein. Es spricht auch dafür, dass dieser Mord an ihr keine Affekthandlung war, also wie es der Hikmatullah dann immer wieder gesagt hat, weil dieses Rambo-Messer, mit dem er das Mädchen umgebracht hat, hat er bereits 14 Tage vor der Tat gekauft. Und er hat es in der Zwischenzeit in einem Park eingebuddelt gehabt in der Erde und genau an dem Tag in der Früh ausgegraben. Es hat dann aufgrund von Beobachtungen von Anrainern, also wo die Tat dann passiert ist, hat man dann auch gewusst, dass er während der Tat mit einem Handy telefoniert hat. Dieses Handy muss ihm aber gelungen sein, also bis die Polizei gekommen ist, dass er das irgendwo versteckt hat oder es wurde nicht mehr gefunden. Es wurde nicht mehr gefunden. Es hat dann umfangreiche Ermittlungen auch gegeben, weil es hat auch irgendwelche Sichtungen von dem Vater gegeben, auch in der Nähe dieser U-Bahn-Station. Und er soll sich in der Früh auch noch mit dem Burschen getroffen haben und die sollen einander gesehen haben. Der hatte nämlich mittlerweile eine eigene Wohnung. Es war immer so dieser große Verdacht da, dass der Vater oder dass im Familienrat der Tod dieses Mädchens beschlossen worden ist, weil es halt überhaupt nicht sich an diese Regeln, sage ich mal unter Anführungszeichen, seiner Familie gehalten hat.
Also nun stand im Raum, dass der Vater einen seiner Söhne damit beauftragt hat, die eigene Tochter zu ermorden, aus Gründen, über die wir jetzt noch sprechen müssen, die dann auch im Zuge der Verhandlung, die im August 2018 stattgefunden hat, dann zutage treten. Da gibt es natürlich viele Aussagen des Angeklagten selbst und es gibt viele Gutachtermeinungen, die in diesem Prozess gehört wurden. Was sind so die markantesten Punkte, die uns irgendwie nur irgendwie erklärbar machen können, warum es zu dieser grausigen Tat kam?
Also vorweg einmal, also wurde er eben noch, das wollte ich zuerst noch erwähnen, als 18-Jähriger da ausgesucht, weil er damit nicht eine so hohe Strafe zu erwarten hat, als wenn er älter gewesen wäre. Also es wurden dann gerichtsmedizinische Gutachten gemacht und man hat dann bei ihm festgestellt, dass er älter sein soll als 18 Jahre. Also er wurde dann...
Weil die meisten, die aus Afghanistan kommen, natürlich mit fehlenden Papieren in Österreich aufschlagen.
Genau. Ja. Und es wurde dann gesagt, also dass er ungefähr um die 22 Jahre oder so alt sein muss. Also er wurde nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt im Endeffekt. Man hat dann auch herausgefunden, also dass die Bhakti wahrscheinlich nicht 14 gewesen ist, sondern in Wahrheit schon 17 oder 18. Mhm. Was auch dafür sprechen könnte, dass die Eltern also schon so dringend vorhatten, sie woanders hin zu verheiraten. Und dadurch der Druck auf sie gestiegen ist. Was natürlich auch in dem Ganzen auch herausgekommen ist, war, dass der Hikmatullah auch ordentliche Schwierigkeiten mit seinen Eltern hatte, eigentlich immer schon, ja. Also von denen relativ oft geschlagen wurde. Und er sogar selber auch in Krisenzentren gegangen ist. Was man auch wusste, war, dass er ein besonders enges Verhältnis zur Bhakti hatte, dass die zwei Geschwister sich eigentlich besonders gut vertragen haben und vorhatten, dass die beiden sich zusammen eine Wohnung nehmen. Die Frage ist jetzt, warum? Es hat dann auch, ich will jetzt da nicht so sehr in die Spekulationen gehen, aber es hat dann nie so genaue DNA-Untersuchungen gegeben. Es hat dann auch irgendwann der Verdacht bestanden, der wurde aber nie genau überprüft, weil er ja an der Sachlage, sonst muss man auch ehrlich sagen, wenig geändert hätte. Aber es gab dann auch den Verdacht, dass möglicherweise die beiden gar nicht Geschwister waren. Also dass der Hikmatullah sehr wohl ein Sohn dieser Familie war, aber die Bhakti mitgenommen wurde von Nachbarn oder so. Das kommt nämlich immer wieder vor, dass wenn Familien dann wirklich nach Österreich auswandern, dass dann sozusagen Nachbarn gegen ein bisschen Geld Kinder mitgeben, damit die hier eine Ausbildung bekommen. Was auch dafür gesprochen hätte, war in Afghanistan, das Begräbnis wurde bezahlt von einer Familie aus dem Dorf. Also nicht von der Familie, von der Bhakti.
Spricht natürlich Bände, aber das sind Spekulationen, wie du es richtig gesagt hast.
Spekulationen, ja.
Ein 14- oder auch 17-jähriges Mädchen, wir wissen es nicht ganz genau, wurde 2017 mit 28 Messerstichen von Hikmatullah ermordet. Und was sagt er jetzt eigentlich selbst in diesem Prozess? Er wurde ja befragt, hat eine Aussage gemacht.
Er hat so gut wie überhaupt nichts in diesem Prozess gesagt. Er hat eigentlich nur gesagt, Ehre verletzt, diese Dinge. Die Frage ist jetzt, warum Ehre verletzt, ja? Weil die Familienehre wirklich oder auch einfach seine eigene, weil er vielleicht an ihr interessiert war und sie heiraten wollte. Also dass da eine Art Liebesbeziehung er sich vorgestellt hat und er sich dadurch auch irgendwie gekränkt gefühlt hat, dass sie den anderen kennengelernt hat. Also das sind alles Rätsel. In diesem Fall gibt's nach wie vor Rätsel, die vermutlich nie aufgeklärt werden können. Der Hikmatullah ist auch untersucht worden von der Frau Dr. Wörgert, das ist eine sehr bekannte Gerichtspsychiaterin. Mhm. Sie konnte da relativ wenig über ihn sagen. Sie hat halt auch gesagt, es haben irgendwelche Ehrenbegriffe müssen dazu geführt haben, so viel konnte sie herausfinden, aber er hat sich ihr halt auch überhaupt nicht geöffnet.
Du hast es immer wieder geschafft, auch mit Angehörigen von Mordopfern zu sprechen und Interviews zu führen. Auch in diesem Fall hast du ja die Familie besucht zu Hause und auch mit dem Vater gesprochen, der selbst im Verdacht stand, wie wir vorher erläutert haben, in das Ganze verwickelt zu sein. Was sagt er eigentlich? Wie ist er dir vorgekommen? Wie hat sich das angefühlt dort eigentlich?
Also er war eigentlich relativ cool, also man kann wirklich sagen cool. Er hat halt darüber gesprochen, dass da seine Tochter umgebracht worden ist, aber das war jetzt irgendwie nicht so, wie normalerweise ein Mann darüber spricht, wenn seine Tochter umgebracht wird. ebenso die Mutter. Also die hat schon ein bisschen geweint, aber das war jetzt nicht so, wie wenn man wirklich in eine Familie kommt, wo so eine Tragödie passiert ist. Da ist ja dann in der Regel eine fürchterliche Trauer da. Das war eigentlich dort nicht so. Und es war auch nicht, dass die jetzt den Hikmatullah verurteilt hätten. Das war einfach, also wirklich, ich glaube, cool ist der beste Ausdruck, den man dafür nehmen kann.
Du hast doch mit dem damaligen Freund der Bhakti gesprochen, der junge Mann, der sich in das junge Mädchen verliebt hat. Wie hat er in dem Interview, das du geführt hast, reagiert? Wie geht's dem?
Ihm ist es damals sehr schlecht gegangen. Also er war wirklich, er dürfte das Mädchen wirklich sehr gern gemocht haben und war halt sehr traurig. Wie gesagt, er wollte sie ja wirklich heiraten, ja.
Im August 2018 wurde Hikmatullah der Prozess gemacht und das Urteil war eindeutig.
Ja, lebenslange Haft.
Die junge Bhakti wurde ermordet. Ihr Bruder sitzt lebenslang im Gefängnis. Und wie lebt diese Familie, die sich ja sehr, sehr schwer tut, sich in die österreichische Wiener Gesellschaft zu integrieren, weiter?
Sie ist dann natürlich ins Visier des Jugendamts gekommen. Also man hat dann natürlich überprüft, weil leider auch vor allem auch kleinere Kinder natürlich da sind. Man hat dann schon überlegt, diese Kinder aus der Familie zu nehmen. Das ist aber nicht passiert. Ich habe das nie ganz verstanden, warum nicht. Also vor allem die Mädchen nicht. Weil ja doch zu erwarten ist, dass die ihre Traditionen nicht aufgeben werden. Ne? Und dass diese Kinder möglicherweise wieder in genauso schlimme Situationen geraten können, wie alle Mädchen da eigentlich in dieser Familie. Ne? Wenn man sich vorstellt, die ersten zwei schon verheiratet, zwangsverheiratet, in jungen Jahren nach Pakistan, selbe hätte der Bhakti gedroht. Aber die Familie lebt da sonst halt weiter, ganz normal ihr Leben weiter.
Eine furchtbar tragische und traurige Geschichte, insbesondere wenn man sieht, wie sehr die junge Bhakti sich emanzipieren wollte, aus diesem ganzen Teufelskreis falscher moralischer Vorstellungen auszubrechen. Martina Brevan von der Kronenzeitung, vielen Dank. Danke für diese neue Geschichte, die du toll für uns recherchiert hast.
Ich danke dir.
Der nächste True Crime Podcast von Krone Verbrechen ist wieder in 2 Wochen für Sie da. Krone Verbrechen gibt es nicht nur als Podcast und als einmal pro Jahr erscheinendes Magazin, sondern jetzt auch ganz neu einen Krone Verbrechen Newsletter, der wöchentlich erscheint und zwar immer am Montag.
Krone Verbrechen, der Podcast.